Verbrechen. Der Podcast.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen mit Martina Brewein von der Kronenzeitung. Hi Martina.
Hallo.
Mein Name ist Michael Kronenfels vom Radiosender Krone Hit und heute beschäftigen wir uns mit einem Fall aus dem aktuellen Krone Magazin Verbrechen, das vor 2 Wochen am 12. Juni erschienen ist. Der Schwerpunkt des Heftes nennt sich Aus Lust am Bösen, Martina. Der heutige Fall, der passt natürlich zu diesem Thema wirklich perfekt. Wir gehen in das Jahr 2025 zurück. Im Mai wird im 10. Bezirk in Wien in Favoriten von 2 Burschen ein verletzter Mann, der 27-jährige Najim, am Boden liegend gefunden. Martina, beschreib uns diese fürchterliche Szenerie.
Ja, also das war am Pernersdorfer Steg. Das war am späten Abend des 15. Mai 2025. Sind 2 Burschen gegangen und haben dort am Bernersdorfer Steg einen schwerst verletzten jungen Mann gefunden. Also sie wussten zuerst gar nicht mal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Schädel total zertrümmert. Man hat aber gemerkt, dass er irgendwie noch lebt. Also die haben dann sofort Rettung und Polizei per Handy gerufen. Waren dann die Einsatzkräfte relativ rasch dort. Man hat gemerkt, dort ist etwas Fürchterliches passiert. Also dieser Mann muss überfallen worden sein. Und er wurde dann noch ins Spital gebracht, ist aber dann kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen gestorben. Es haben auch Gerichtsmediziner dann festgestellt, also der hatte wirklich überhaupt keine Überlebenschancen, weil einfach die Schädelverletzungen so wahnsinnig schwer gewesen sind.
Das war also ein unfassbar brutaler Übergriff, der offenbar passiert ist. Wer war dieser Najim eigentlich?
Das war ein junger Mann, eben 27 Jahre alt, gebürtig aus Bangladesch, der schon lange, also schon seit seiner Kindheit hier mit seinen Eltern gelebt hat. Er war ein Einzelkind. Seine Eltern haben immer brav gearbeitet hier, also Einwanderer im besten Sinne. Und er hat leider Gottes also von Kindheit an körperliche und auch geistige Behinderungen gehabt. Er hat dann zwar eine Schule besucht, aber er war dann nicht arbeitsfähig in dem Sinne. Es hat seine Mutter eigentlich für ihn sehr viel gesorgt, sehr viel mit ihm zu tun gehabt. Ich habe auch mit ihr gesprochen, ich habe mit ihr ein Interview geführt. Die Beschreibungen auch mit einem Freund, also mit einem Nachbar, so jungen Mann, also der mit ihm aufgewachsen ist. Und der hat halt erzählt, dass er so wahnsinnig lieb war immer, aber halt wirklich arm aufgrund seiner Behinderungen. Ja. Und jetzt zuletzt war seine größte Freude, das hat er hier und da gemacht, dass er abends, also wenn niemand mehr auf der Straße ist oder kaum Menschen auf der Straße sind, dass er in der Dunkelheit eine Stunde spazieren geht. Weil er hat die meiste Zeit in seinem Zimmer verbracht, ist dann eben spazieren gegangen, hat dann immer noch eine Limonade mitgenommen oder sich eine Limonade bei einer nahegelegenen Tankstelle gekauft, hat ihm die Mutter genau 2 Euro mitgegeben, dass er das machen kann. Und das war eben für ihn die größte Freude. Und da ist er eben verhängnisvollerweise in dieser Nacht wieder mal über den Pernersdorfer Steg gegangen. Und dort ist dieses entsetzliche Drama passiert.
Was hat die Polizei zu diesem Zeitpunkt vermutet, was dem Najim an diesem Abend eigentlich passiert ist?
Also zuerst wurde eigentlich vermutet, dass das irgendjemand aus seinem Umfeld gewesen sein muss. Weil, ich habe zuerst schon gesagt, der war wirklich fürchterlichst verletzt. Wirklich ganz entsetzlich. Und es hatte an ihm eine sogenannte Übertötung, ein Overkill stattgefunden. Das ist immer dann, wenn ein Täter an einem Opfer noch Gewalt ausübt, wo das schon gar nicht mehr notwendig ist, um jemanden zu töten. Und im Normalfall spricht das eben dafür, dass der Täter auf das Opfer einen ungeheuren Hass gehabt hat. Und das natürlich, da glaubt man dann immer, und das ist ja auch in der Regel so, dass Opfer und Täter in irgendeiner Beziehung zueinander gestanden haben. Darum hat man zuerst einmal das Umfeld von dem Opfer sehr genau durchleuchtet. Allerdings, man ist ja dann schnell draufgekommen, wie der gelebt hat. Der hatte keine Feinde. Der hat so zurückgezogen gelebt, hat nie irgendjemanden irgendetwas getan, war total still, auch wenn er da durch die Gegend gegangen ist. Und man war eigentlich ziemlich ratlos, hat nicht verstanden, was da passiert ist. Man ist dann natürlich auch schon von einem unbekannten Täter ausgegangen. Und dann war es halt so, dass sich jemand bei der Polizei gemeldet hat. Das war eine Frau und die hat gesagt, ja, also sie hätte von einem Bekannten ein Video gezeigt bekommen, nicht nur sie, sondern viele Bekannte in diesem Kreis. Und da wäre eine fürchterliche Tat zu sehen gewesen, die auf diese Tat passen könnte. Weil es war ja dann durch die Medien auch irgendwie bekannt, diese schwersten Schädelverletzungen. Und auf diesem Video sei zu sehen gewesen, wie er immer wieder mit seinen Füßen eintritt auf das am Boden liegende Opfer und dabei noch dieses Opfer fürchterlich beschimpft.
Dieser zu diesem Zeitpunkt mutmaßliche Täter ist der Afak K., ein 21-jähriger, aus Pakistan stammender junger Mann, der nun aufgrund dieses Videos überführt wird.
Ja, es kommt dann zu einer Verhaftung. Er ist ja natürlich sofort schnell ausgeforscht, weil er diese Person schon sagen kann, wer das ist. Wird dann verhaftet in seinem Kinderzimmer. Er lebt noch daheim bei seiner Familie und wird dann mitgenommen. Und er legt dann sehr, sehr rasch ein Geständnis ab. Er sagt, ja, also er hat diesen jungen Mann umgebracht, weil er sich von ihm verfolgt gefühlt hätte. Er hätte geglaubt, doch er hat möglicherweise ein Messer in der Hand. Also er wäre dort auf dem Bernersdorfer Steg auch herumgegangen, dieser junge Mann hinter ihm. Und er hätte sich gedacht, ja, der will ihm jetzt irgendwas Böses tun. Und das war sozusagen eine Notwehraktion. Das war schon von vornherein sehr unglaubwürdig. Also erstens wurde bei dem jungen Mann kein Messer gefunden. Zweitens hatte er gar keines. Also man wusste ja durch Umfelderhebungen über die Lebenssituation dieses jungen Mannes Bescheid und auch über das Verhalten dieses jungen Mannes. Es ging dann in Verhören eben weiter, also weil das Ganze ja eben sehr unglaubwürdig war. Und letztendlich hat er dann gesagt, na ja, es gibt noch zwei Videos auf meinem Handy. Und die wurden dann angesehen. Man hat auch gesehen, wann sie gemacht worden sind. Und zwar war das im Februar und im März 2025. Und da hat er auch fürchterliche Übergriffe gemacht auf einen anderen Jugendlichen und auf einen Obdachlosen. Also wirklich grauenhafteste Übergriffe, ja, vollkommen sinnlos. Da hat er eben mitgefilmt, wie er diese Menschen ohne Grund fürchterlichst attackiert und dabei mitfilmt.
Wir haben das im Vorgespräch schon kurz angerissen, dass uns diese Szenen ein bisschen an diesen Kultfilm Clockwork Orange erinnern, wo eine Jugendbande durch die Straßen zieht und Obdachlose scheinbar grundlos attackiert und wirklich furchtbar quält. In diesen Videos, du hast sie gesehen, Martina, hört man auch regelrecht einen Obdachlosen wimmern und darum bitten aufzuhören. Und dieser Afak K. scheint irgendwie da keine Grenze zu haben, beziehungsweise keinen, man würde sagen, Ausschaltknopf. Er macht immer weiter.
Er macht immer weiter, ja.
Und so war auch diese sogenannte Übertötung, von der du gesprochen hast. Er hat einfach immer weitergemacht, bis von diesem Najim fast nichts mehr da war. Wie geht's nun weiter?
Es hat dann natürlich ein Gerichtspsychiater, der Peter Hoffmann, diesen jungen Burschen total durchleuchtet. Er hat dann ein umfangreiches Gutachten über ihn gemacht. Was ich noch sagen will, ich habe dann auch ein Interview mit der Familie dieses Täters gemacht. Und die konnte sich das alles überhaupt nicht erklären, weil es innerhalb des Familienkreises nie irgendwelche Vorzeichen gegeben hat, dass dieser junge Mann zur Gewalt neigen konnte oder so. Es ist immer wichtig, auch die Geschichte eines Täters zu betrachten. Er war 5, als seine Eltern mit ihm nach Österreich gekommen sind, aus Pakistan, aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil es ihnen dort sehr schlecht gegangen ist. Er hat noch eine Zwillingsschwester, es wurde dann später noch ein jüngerer Bruder geboren. Und die Eltern haben immer sehr, sehr fleißig gearbeitet. Der Vater in einem Lokal als Küchenhilfe, die Mutter als Reinigungskraft. Es ist auch so, dass diese Zwillingsschwester, die hat einen wirklich tollen Job, ja, die hat die Matura gemacht. Der kleinere Bruder, der geht noch zur Schule, geht ins Gymnasium. Also in der ganzen Familie war da jetzt nichts Auffälliges. Es gab da auch keine Gewalt. Das ist wirklich nachvollziehbar gewesen, dass es da keine Gewalt gab und ihm eigentlich nie irgendetwas Tragisches passiert ist. Bei ihm war es dann so, also er hat eine Mittelschule besucht, war angeblich, also laut seiner Mutter, auch als Bub, als junger Bursch, sehr lieb, sehr freundlich, im Gegenteil sogar ein bisschen ein Muttersöhnchen. Er hatte auch eine Freundin, zu der er sehr nett war. Die haben sich dann nur voneinander getrennt, eigentlich weil sie aus Linz war und er eben aus Wien und er nicht von Wien weg wollte und sie nicht von Linz weg wollte. Er hat eben nach dem Pflichtschulabschluss eine Lehre zum Metalltechniker angefangen und hat die dann aber relativ rasch abgebrochen. Also da war schon zum ersten Mal sozusagen etwas eher Ungewöhnliches für ihn, weil er ja bis dahin immer sehr brav gelernt hat, alles immer sehr brav getan hat. Und das war schon für seine Familie ein bisschen auffällig. Er hat gesagt, ja, er verdient da zu wenig, er will ein bisschen mehr verdienen, hat aber immer weiter gearbeitet, hat dann bei verschiedenen Security-Firmen gearbeitet oder sonst irgendwie in Restaurants auch Aushilfsjobs angenommen. Also er hat immer Geld verdient. Und daheim hat er sich, wie gesagt, sehr angepasst benommen. Die Mutter hat schon gewusst, auch die Schwester, die ganze Familie, dass er abends halt öfters mal losgeht oder sich mit Freunden trifft und dann halt bis 1, 2 in der Nacht unterwegs ist, was jetzt aber für einen 21-jährigen jungen Mann nicht so besonders ungewöhnlich ist.
Das Faszinierende bzw. das extrem Bedenkliche an diesem Fall ist ja, dass es offenbar eine komplette Motivlosigkeit gibt. Wir haben immer Erklärmuster in unseren Podcast-Folgen für gewisse Taten, die immer wieder zeigen, dass es Brüche in Familien gab, dass Täter als Kinder schon besonders auffällig waren. Und wie du jetzt schon gesagt hast, gibt so gar nichts, von dem man ableiten könnte, dass sich so eine Monstrosität entwickelt in einem Menschen. Was sagt denn der Gerichtspsychiater Hoffmann, warum das in diesem Fall so extrem ist?
Er hat diesen jungen Mann untersucht. Ich muss sagen, ich war ja dann auch bei dem Prozess dieses jungen Mannes. Der war dann im vergangenen Februar, also im Februar 26. Und da wurde er natürlich ausführlich dazu befragt vom Richter, von der Staatsanwältin, ja, warum er denn das alles getan hat. Vor allem, warum er diesen Mord begangen hat. Und er hat immer nur gesagt, er weiß es nicht, er weiß es einfach nicht. Möglicherweise hat er da auch etwas verschwiegen oder er weiß es vielleicht wirklich nicht, weil er nicht weiß, was da in ihm so Komisches ist oder was so Gefährliches ist. Der Gerichtspsychiater Hoffmann hat dann beschrieben, dass er gesagt, ja, er hat offenkundig einen wahnsinnigen Drang in ihm, anderen Menschen, könnte auch auf Tiere gehen, aber anderen Lebewesen wirklich Böses anzutun, ihnen weh zu tun, sie zu töten. Das bereitet ihm Lust. Das gibt es manchmal. Es gibt eben wirklich diese Lustmörder, die rein völlig sonst motivlos handeln, wo es keine Beziehung zu dem Opfer gibt, sondern die einfach nur aus diesem Grund töten, weil sie dabei eine Art Befriedigung empfinden. Und dadurch hätte ja auch von diesem jungen Mann jeder Mensch das Opfer werden können. Also er hat immer nur gute Gelegenheiten abgewartet. Also das sieht man ja auch bei seinen vorigen Taten, wo er noch nicht getötet hat, aber halt doch auch ziemlich arge Verletzungen seinen Opfern zugefügt hat. Das waren einfach schwächere Personen. Solche Menschen suchen sich auch in der Regel natürlich nicht jemand, der ihnen körperlich überlegen wäre. Der Gerichtspsychiater hat auch selbst gesagt in dem Prozess, es gibt eben Taten, die nicht erklärbar sind. Bei diesem Burschen oder jungen Mann gibt es keinerlei Erklärung in seiner Geschichte, was meistens der Fall ist. Und bei ihm gibt es das überhaupt nicht. Also da gibt es wirklich eine psychische Disposition, die diesen Mann so gefährlich macht, weil eben dieser Drang zum Bösesein in ihm ist. Ja. Und diese Videos, die wurden von dem Gerichtspsychiater auch so eingeschätzt, dass er gesagt hat, das waren für ihn wie Trophäen. Das weiß man, dass es so etwas gibt, also bei Serienkillern, die sich irgendetwas von ihren Opfern aufheben. Sei das eine Haarlocke, sei das ein Schmuckstück, um sich immer wieder an diese Tat zu erinnern und noch einmal sozusagen dieses Machtgefühl erleben zu können. Für ihn waren das halt diese Videos. Also er hat sich offenkundig immer wieder diese Videos angesehen und hat da wieder dieses alte Machtgefühl gehabt, das er bei seinen Taten gehabt hat. Und er war offensichtlich so stolz darauf, dass er das sogar herumgezeigt hat.
Wenn man sich den Artikel im aktuellen Krone-Magazin Verbrechen durchliest, sieht man gleich auf der ersten Seite ihn bei diesem Gerichtsprozess, bei dem du ja auch dabei warst, in sich versunken, die Hände vors Gesicht gehalten, schaut fast schon betend aus, das Ganze. Wie ist dieser Prozess ausgegangen? Und als Nachfrage, weil du ja gesagt hast, völlig motivlos, es ist einfach so, dass es in manchen Menschen drinnen ist, sind solche Menschen dann eigentlich therapierbar?
Sehr schwierig. Er hat die Strafe bekommen, lebenslange Haft plus Einweisung wieder in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher für unbestimmte Zeit. Bei ihm glaube ich wirklich, dass er möglicherweise niemals aus der Haft entlassen wird. weil eben seine Störung so schwerwiegend ist. Es wurden ja auch psychologische Tests mit ihm gemacht, auf der Gefährlichkeitsskala, Rückfallsgefahrskala. Also da sind seine Werte ganz, ganz weit oben, ja. Es ist wirklich zu befürchten, dass er in dem Moment, wo er wieder draußen sein könnte, irrsinnige Taten, fürchterlichste Taten begehen könnte. Die Frage ist, es gibt da schon Therapiemöglichkeiten natürlich, wie man Menschen dazu bringt, so etwas nicht mehr zu tun. Die sind nicht immer, oder sagen wir mal, dass die wirklich von Erfolg gekrönt sind. Also diese Chance ist nicht so besonders hoch, weil es eben wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und man wird bei ihm sehen, ob er zu diesen paar Prozent gehört, bei denen diese Therapien anspringen.
Der 21-jährige Afak K. sitzt nun in dieser Anstalt in Oberösterreich und lässt eine verzweifelte Familie zurück, die sich nicht erklären kann, wie das alles passieren konnte. Wie gehen die damit um eigentlich? Das ist ja etwas, was uns alle ausmacht, dass wir Erklärungsmuster brauchen, dass es die in dem Fall nicht gibt.
Ja, also die Familie hat das wirklich lange Zeit verdrängt. Auch wie es schon wirklich große Ermittlungsergebnisse gab, also wo man wirklich gesehen hat, dass eben diese Übertötung stattgefunden hat, wie schon bekannt war, dass es diese fürchterlichen Filme gibt. Da hat die Familie noch immer zuerst einmal, weil sie ja den Burschen nicht anders kannte, geglaubt, das wird schon so gewesen sein. Also der wird sich wirklich bedroht, der wird von allen bedroht worden sein. Das war vielleicht auch so ein Schutzmechanismus. Mittlerweile hat die Familie verstanden, was da passiert ist, also oder was mit diesem Burschen los ist. Und sieht es halt so, also die Mutter vor allem, dass er halt wirklich krank ist, was ja auch stimmt, ja, sehr, sehr krank ist und sie will ihn weiter unterstützen und sie hofft halt, dass er geheilt werden kann.
Der Schwerpunkt des aktuellen Magazins Krone Verbrechen aus Lust am Bösen, das trifft in diesem Fall wirklich extrem zu. Aber auch im nächsten Fall, Martina Breven, den wir in 2 Wochen besprechen werden. Martina, danke, dass du da warst.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.